Heute kurzfristig schon wieder zu Gast, unser Stammgast Sven Schmidt.
Wo frisst denn aktuell Basketball und Eishockey sozusagen sein, das deutsche Basketball, das deutsche Eishockey, sein liebloses Dasein? Auf Magenta TV. Und ja, kann man das vielleicht besser produzieren? Klar, gib mir das Budget vom Super Bowl, ja, und jedes Heimspiel der Fortuna in Düsseldorf, ich bin ja hier Fortuna Düsseldorf-Fan, wird auch ganz großes Kino. Nur das Problem ist, ich muss ja auch die Produktionskosten refinanzieren.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Regelmäßige Hörer dieses Podcasts werden sich wundern, was soll denn nun ein Emergency-Podcast mit Sven Schmidt sein? Hat es noch nie gegeben. Das stimmt, der Sven war vor einigen Tagen erst hier zu Gast und kommt ja normalerweise als Stammgast eher so alle paar Wochen oder paar Monate mal. Aber es gab jetzt eine Situation, über die wir privat ohnehin viel getextet und gesprochen haben, weil wir beide große Sportfans sind, große Streaming-Beobachter sind. Der ganze Streaming-Markt global ist eine riesige Case-Study für Marketing-Fans, für Business-Fans, super spannend zu beobachten. Und jetzt gab es halt im deutschen Bereich ein paar News aufeinander und dachte ich mir, okay, dann lass uns doch unsere Gespräche vielleicht öffentlich machen. Das ist vielleicht für andere auch interessant zu sehen. Sicherlich ein bisschen Nerd-Content, aber vielleicht hat auch der eine oder andere Spaß an der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Markt und wo es da so große Entwicklungen gab, vielleicht erst recht. Insbesondere ist hier gemeint die Preiserhöhung bei DAZN, der deutschen DAZN zumindest. Da wurden die Preise monatlich fast verdoppelt für die Kunden. Und dann kam die Nachricht, dass der ehemalige Bundesliga-Chef oder DFL-Chef, der Christian Seifert, sich zusammentut mit Axel Springer, um eine neue Sportstreaming-Plattform in Deutschland aufzubauen. Auch sehr ungewöhnlich. Und darüber wollen wir reden. Wir wünschen, oder ich persönlich und Sven auch, natürlich allen, dass die Maßnahmen greifenden Erfolg haben. Aber vielleicht auch spannend, weil gerade Sven da auch eine sehr kritische Sicht drauf hat, ob das vielleicht wirklich funktionieren kann. Und all das kommt jetzt in dem Sinne direkt rein in mein Gespräch mit Sven Schmidt zum Thema Sportstreaming. Auf geht's! Moin Sven.
Moin Philipp. Ja, vielen Dank. Ja, ich war da heute Morgen total überrascht, als ich das gelesen habe. Ich dachte immer, Christian Seifert, der ehemalige DFL-Chef, ein super Ruf. Es heißt in der Branche, ein sehr guter Manager, jemand, der, glaube ich, sich überhaupt keinen Fehltritt geleistet hat als DFL-Chef. Unglaublich gut im Auftreten, muss auch sehr gut die verschiedenen Stakeholder, also die verschiedenen, ja, sozusagen Gruppierungen, mit denen muss er unglaublich gut klargekommen sein. Das sind ja jetzt im Fall seiner Rolle, seiner ehemaligen Position als DFL-Chef, das sind die Vereine der ersten und zweiten Liga, das sind die Medienpartner, das ist die Öffentlichkeit, das sind die Politiker. Das muss Christian Seifert gigantisch gemacht haben. Und ich dachte immer, so jemand, ja, entweder er wird DAX 30-Vorstand oder aber er wird General Partner bei einem Private Equity Unternehmen. Das war meine These heute Morgen. Ich war total überrascht und leider, 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 Ich war im Negativen überrascht. Denn für mich hat sich das angehört wie Quibi zum Quadrat. Und jetzt werden wahrscheinlich manche Hörer denken, was ist Quibi und was heißt Quibi zum Quadrat? Philipp, du als sozusagen Medieninsider weißt, wovon ich rede.
Ja, Quibi ist eine Streaming-Plattform in den USA, 2018 gegründet. Mittlerweile gibt es die gar nicht mehr. Spannend daran war, dass die gegründet wurde von den größten Namen im Business. Jeffrey Katzenberg, seine Produzentenlegende, und Meg Whitman, ehemalige HP und vor allen Dingen eBay-Chefin, haben da gemeinsame Sache gemacht. Dann kam da fast eine Milliarde an Funding rein von Walt Disney, von NBC, von Sony, von Wirecom. Alle Großen haben da sozusagen denen ihr Geld gegeben, weil die gesagt haben, wir machen eine neue Streaming-Plattform. Vor allen Dingen für die Mobiltelefone, Mobile Phones, und das ist eine andere Art des Storytellings und deswegen können wir jetzt da gegen Netflix und so was Neues etablieren. Aber am Ende relativ schnell sich abgezeigt, dass es nicht klappt, und dann wurde das Ding, ja, mehr oder weniger wurden ein paar Rechte verkauft und das Ding wurde wieder eingestellt.
Ja, man kann, glaube ich, Scott Galloway hat von Anfang an, der war da mehr als skeptisch, hat gesagt, hier, der Markt ist hochkompetitiv in den USA, Netflix, Amazon Prime, Hulu, ja, Peacock und so weiter und so fort. Der hat sich gefragt, ist die Differenzierung irgendwie ausreichend? Ja, Inhalt für einen kleineren Bildschirm und vielleicht schon eine halbe Stunde bis eine Stunde, 10 bis 15 Minuten. Das hat er bezweifelt und hat dem Ganzen das Ende sozusagen vorhergesagt. Und jetzt ist es, glaube ich, seit letztem Jahr ist Quibi Geschichte und die Milliarde war, glaube ich, fast komplett weg. Und so fühlt sich für mich auch das Vorhaben, ja, von Axel Springer und Herrn Seifert an, ja, platt gesagt, too little, too late. Was meine ich mit too late? Wir sind im Jahr 2022. Ich glaube, es gibt, ja, mit einmal drüber nachdenken, glaube ich, irgendwie 12 Streaming-Angebote im Sportbereich im deutschen Markt. Das meiste sind Bezahldienste, manche auch kostenlos. Worüber rede ich? The Zone, Sky, Eurosport mit dem Eurosport-Player, Sport 1, Magenta Sport von der Telekom. Dann der DOSB und ProSieben mit Sport Deutschland TV. Dann gibt's noch ein Small Cap börsennotiert, Sport Total TV. Natürlich auch in Deutschland Amazon Prime. Die haben teilweise Champions League Rechte. Es gibt ProSieben Sat 1 selbst auch nochmal mit Join. Dann gibt's die RTL Gruppe. Die haben auch ein Bezahlprodukt. Wahrscheinlich kennt das kaum jemand im Sportstreaming. Und natürlich auch in Deutschland die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Also daher sportshow.de oder ZDF Sport. Das alleine, ja, da reichen noch nicht mal alle 10 Finger, um die abzuzählen. Und da frage ich mich so ein bisschen, ja, wie wollen sich eigentlich Herr Seifert und Axel Springer da differenzieren und das im Endeffekt hinter der Welle? Philipp, ja, du kennst Herrn Döpfner gut, der war schon mal im OMR-Podcast. Ich glaube, OMR und Axel Springer machen auch gemeinsam einen Podcast. Das heißt, wenn es einen Springer Insider gibt, dann dich.
Naja, soweit würde ich da auf gar keinen Fall gehen. Wir haben auch jetzt länger dazu nicht gesprochen, also generell nicht gesprochen, dazu erst recht nicht. Aber na klar, was man auf den ersten Blick vermuten könnte, ist, dass natürlich Bild und Welt Reichweiten haben, auch sehr große Reichweiten, die man irgendwohin umleiten könnte, dass man, wenn man das jetzt ständig sichtbar auf Bild.de einbindet, dass natürlich dann da sehr viel Traffic rübergeschoben werden kann, dass man vielleicht auch einzelne Ligen wieder groß fahren kann durch ständige Berichterstattung bei Bild und dann auch hinten raus davon profitiert, dass diese Ligen dann so groß werden, weil man die Fernsehrechte oder die Bewegtbildrechte hat und dann halt auch die entsprechende Plattform hat. Also so ein bisschen versuchen, die Wertschöpfung über die Reichweite zu verlängern. Plus, was ich auch mir vorstellen könnte, ist, dass es zumindest jetzt ja ein Beispiel gibt, wo Springer auch frühphasig mit einem bekannten Namen und etablierten Könner des Mediengeschäfts zusammenarbeitet, in dem Falle Gabor Steingart. Der hat schon große Sachen gemacht, hat dann Media Pioneers ja gegründet, haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. Und Springer ist da früh eingestiegen. Und das hört sich sehr gut an, scheint sehr gut zu laufen. Alle sind da sehr happy. Und da war das offensichtlich so, okay, da kommt wieder jemand, der Experte ist, der einen großen Namen hat und will was Neues versuchen. Lass doch wieder früh dabei sein. So diese Kombination der Dinge vermute ich jetzt.
Ja, das ist ja irgendwie ja eine nette Vermutung. Aber wenn man sich die, PM durchliest, wenn man sich die Aussagen von Axel Springer anhört, soll da der Fokus auf Handball, Basketball und Eishockey sein und man wolle die Sportarten hinter Fußball in Deutschland irgendwie größer machen. Ja, aber da frage ich mich so ein bisschen, jetzt mal unter uns, ja, ist die Basketball-Bundesliga, ist die überhaupt noch relevant? Ja, wenn ich mit jüngeren Menschen spreche und die Frage, guckt ihr Basketball, dann kommt ja nicht die Antwort, naja klar, verfolge ich irgendwie Alba Berlin und Bamberg Brose total eng, sondern dann wird direkt auf die NBA eingegangen. Da wird so getan, als gäbe es die Basketball-Bundesliga gar nicht mehr. Was heißt hier getan? In den Augen der jungen Zielgruppe gibt's die NBA und da nichts mehr. Und auch im Eishockey, wo spielen denn die ganzen deutschen Topstars? In der NHL. So. Und wo fristet aktuell Basketball und Eishockey sozusagen sein, das deutsche Basketball, das deutsche Eishockey, sein liebloses Dasein? Auf Magenta TV. Und ja, kann man das vielleicht besser produzieren? Klar, gib mir das Budget vom Super Bowl, ja, und jedes Heimspiel der Fortuna in Düsseldorf, ich bin ja hier Fortuna Düsseldorf-Fan, wird auch ganz großes Kino. Nur das Problem ist, ich muss ja auch die Produktionskosten refinanzieren. Und wenn ich zum Schluss 10, 20, 50.000 Streaming-Zuschauer habe, die spielen keine Produktionskosten ein. Und sicherlich ist Bild, die Plattform, immer noch eine Macht. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, Bild kann im Rahmen der Themen, die die Menschen interessieren, sozusagen dort Schwerpunkte setzen. Aber noch nicht mal Bild kann deutschen Basketball nach vorne bringen und deutschen Eishockey auch nicht. So, und Handball, die dritte Sportart, die hat immerhin keine Konkurrenz aus den USA, also keine globale Plattform, die da sozusagen die Herausforderung darstellt. Aber nach meinem Verständnis, wenn man sich auf Sky die Einschaltquoten für Handball anschaut und wenn man sich anschaut, wie viele Leute wohl Sky abonnieren wegen Handball, ja, ist die Aussage Nischenprodukt noch höflich. Also daher muss man sich mal vorstellen, was muss alles passieren, damit das Projekt erfolgreich wird? Also erst, ja. Also ich habe jetzt zu lange geredet, du darfst mal wieder.
Ja, eine Sache, die man ja auf jeden Fall hinterfragen muss, wollte ich nur sagen, sind denn überhaupt die Rechte verfügbar? Und ich wollte zumindest jetzt ein bisschen angeben, meine Hausaufgaben gemacht zu haben hier, trotz des Emergency-Podcasts. Ich hatte mir nämlich angeschaut, wie die Rechte so laufen. Und da sieht man zum Beispiel, die Handball-Bundesliga wäre ab Mitte 23 wohl verfügbar. Dann läuft nämlich der Vertrag mit Sky aus. Dann könnte man da einsteigen, offensichtlich bei der Basketball-Bundesliga. Da läuft der Vertrag mit der Telekom 2023 auch aus. Die DEL, also Eishockey 23, 24 ist die letzte Saison auf dem aktuellen Vertrag. NFL-Vertrag, also wenn man das haben wollte, Football, läuft auch ab 2023 aus, also wäre wieder verfügbar. Also man könnte schon an Rechte kommen, würde ich nur sagen.
Ja, das ist ja die erste Frage. Kann man an die Rechte kommen? Die zweite Frage ist, was muss man für die Rechte zahlen? Die dritte Frage ist übrigens, wollen Partner die Rechte an eine Plattform geben, die erstmal selbst bei Null anfängt? Ja, vielleicht kann man das beim Handball, beim Basketball, beim Eishockey noch irgendwie pitchen und sagen, Sublizenzen und so weiter und so fort. Aber die NFL, die ja zum Beispiel sagt, wir machen das mit Pro7 Sat.1 im Free-TV, wir machen das sozusagen mit The Zone, sozusagen als eingeschränktes Pay-TV-Produkt und wer richtig zahlen will, da gibt's den Game Pass. Warum sollten denn die, ja, ihr Juwel in die Hände einer Plattform legen, die irgendwie überhaupt keine Brand hat, keine Reichweite und so weiter. Vor allem, ich glaube nicht, dass die NFL glaubt, sie brauchen Christian Seifert, ja, damit der ihnen erklärt, wie Streaming geht. So, das heißt, wir reden doch, wenn überhaupt, über Handball, Basketball, Eishockey und zwar über die deutschen Rechte. Denn die amerikanischen Sportarten, die sind nicht weg, die sind meilenweit voraus. Die haben ja schon alle ihre eigenen Produkte. Die wissen schon ganz genau, wie sie die Rechte schneiden. Übrigens, da muss man auch mal Herrn Seifert fragen, wo ist denn das äquivalente DFL-Angebot? Nee, das gibt's halt nicht. Wo sind denn die großen sozusagen Social-Media-Initiativen der DFL? Die fehlen mir auch. Aber nochmal zurückzukommen auf meine Fragen. Man muss die Rechte bekommen, man muss die Rechte bezahlen können, dann muss wohl einem gelingen, aus den Rechten mehr zu machen, dann muss man dafür Nutzer akquirieren und dann muss man sich immer nochmal fragen, lohnt es sich überhaupt wirtschaftlich?
Mach da mal kurz einen Bierdeckel auf. Also was, neben Anzeigen erlösen und sowas, dass alles noch on top kommt, glaubst du, ist am Ende machbar? Es gibt ja nur zwei Inputfaktoren. Eine ist, ja, wie viel Nutzer kriegt man also als Abonnenten und was zahlen die im Monat?
Ja, wir kommen ja gleich später zu The Zone. Da ist ja das Hörensagen im Markt maximal 3 Millionen Abonnenten. Ich glaube, Sky war maximal bei 4 Millionen Abonnenten. Und jetzt reden wir hier über Nischensportarten. Also Handball, Basketball, Eishockey. Und zwar nicht NBA, nicht NHL, sondern die deutschen Ligen. Da würde ich jetzt sagen, wenn man da in Summe auf 300.000 Subscriber kommt, ist das schon großes Tennis. Und wenn man sich die Preise anguckt von den eben genannten Streaming-Services, und wir reden jetzt nicht über DAZN und Sky, die die Fußball-Leuchtturmrechte haben, dann reden wir über 5 bis 10 Euro. Ja, dann gehen wir davon aus, Mehrwertsteuer runter, gehen wir aus im Schnitt vielleicht von 6,50 Euro mal 300.000. Ja, dann komme ich auf ungefähr, ja, knappe, glaube ich, 2 Millionen Euro netto im Monat. Also das sind dann ungefähr 24 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und das ist schon dann der Case, der meines Erachtens mindestens der Real Case, wenn nicht sogar der sozusagen der angenommene Best Case. Und das ist auch spannend. Ich rede hier gerade Case. Ja, das ist, glaube ich, die interne Springer-Sprache auch. Vor 6 bis 7 Jahren hatte man das schon mal gerechnet bei Axel Springer und hat sich damals dagegen entschieden. Und vor 6 bis 7 Jahren war die Konkurrenzsituation noch viel, viel besser. Das heißt, 6 bis 7 Jahre später, die Konkurrenzsituation richtig bescheiden. Und jetzt mache ich das mit Herrn Seifert und schreibe noch in die Pressemitteilung, eigentlich suchen wir noch einen CEO und einen COO. Das heißt, der Herr Seifert, Respekt vor Herrn Seifert, hat es irgendwie geschafft, Axel Springer zu überzeugen, ja, da alles zu finanzieren. Er darf noch relevant Anteile behalten. Er ist zu Anfang der Gründungsgeschäftsführer, aber es wird ein operatives Team gesucht. Und ich würde mal sagen, Herr Seifert, Respekt, er nimmt den ganzen Upside mit und Springer hat die Arbeit und das Risiko, also gut von Herrn Seifert verhandelt. Allerdings muss man jetzt fairerweise sagen, ich glaube halt, wird keinen Upside geben, ja, und dementsprechend ist auch gut verhandelt, aber das Verhandlungsgeschick hätte sich noch mehr gelohnt, wenn das zugrunde liegende Projekt, hätte es auch eine Chance gehabt.
Okay, also harte Aussage. Sagen wir mal, besonders skeptisch kann man sein gegen mit dem Projekt wahrscheinlich, wenn man diese DAZN-Preiserhöhung sich nochmal anschaut, weil die sagt ja einiges über den Markt aus. Also da ist jemand hingegangen, hat irgendwie mal über Nacht die Preise verdoppelt oder verdoppeln müssen, der eigentlich super Recht drin hat, also die Champions League und sonst was. Aber scheinbar, ja, lassen sich nicht mehr Nutzer auf dem Niedrigpreis akquirieren, sodass man jetzt auf der bestehenden Basis versucht, dann halt irgendwie über den Preis zu gehen. Ist zumindest kein gutes Zeichen.
Ja, definitiv nicht. Also ich war total überrascht, als ich das letzte Woche gesehen habe. Ich habe dir ja direkt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht geschickt, weil ich es kaum glauben konnte. Also erste Aussage, wenn es bei der DAZN gut laufen würde, ja, würde man nicht so die Preise erhöhen. Was haben die gemacht? Die haben vor der Saison gesagt, wir haben jetzt mehr Bundesliga-Rechte, wir haben die Champions League fast exklusiv. Liebe Nutzer, wir müssen den Preis erhöhen von 12 auf 15 Euro. Das haben alle verstanden, fanden alle valide. So, und ja, haben die ja immer Brancheninsider gesagt, ja, DAZN, die gucken irgendwie auf 10 Millionen Abonnenten. Ich habe immer schon gesagt, wie soll denn das gehen? Sky hatte als de facto Monopolist, ich glaube, maximal 4. Und
zu Premiere-Zeiten wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, richtig, ja. Und wie soll man jetzt sozusagen DAZN da irgendwie in der Wettbewerbslage irgendwie auf 10 Millionen Subscriber kommen? So. Und ja, und jetzt haben die Preise erhöhen müssen. Und ein klares Zeichen, dass die Skalierung der Abonnenten halt nicht funktioniert. Und auch ein Zeichen, dass die Investoren, also man hat ja diesen sozusagen russisch-amerikanischen Multimilliardär, allerdings haben die auch externe Investoren aufgenommen und haben auch angeblich noch Geld gesucht, dass da die Geduld ein bisschen am Ende ist und wahrscheinlich von oben, ja, die Ansage gekommen ist, ihr müsst jetzt sozusagen da euer Cashflow-Problem lösen. Denn die Nettokosten sind nach Hörensagen Minimum 750 Millionen Euro für ein Jahr bei der DAZN Deutschland alleine. Wie kommt das zustande? Ungefähr 300 Millionen Euro Bundesliga, ungefähr 250 Millionen Champions League und dann nochmal konservativ geschätzt 200 Millionen für die restlichen Rechte, für die Produktionskosten, für die IT-Kosten, für die Marketingkosten, also Marketing im Sinne, muss ja auch die Subscriber mal gewinnen, ja, und dann hat man dazu noch Moderatoren und Co., also Personal, also dementsprechend 750 Millionen, glaube ich, eher am unteren Ende. Was heißt das? Man braucht 75 Millionen Euro brutto pro Monat, um das Ganze gegenzufinanzieren, ja, und dementsprechend, so erkläre ich mir das Pricing, nach Hörensagen hat nämlich DAZN knapp 3 Millionen Abonnenten, also nicht 10, sondern knapp 3 Millionen. Ja, und wenn 3 Millionen Abonnenten irgendwie 15 Euro brutto zahlen, sind das eher so 37,5 Millionen Euro und nicht im Endeffekt nicht die guten 60 netto, die man sozusagen dann eher bräuchte. Und dementsprechend klar. Und dann merkst du halt, du hast jetzt die Bundesliga und zwar Freitag und Sonntag exklusiv. Du hast die Champions League, ja, bis auf ein Spitzenspiel am Dienstag bei Amazon Prime auch exklusiv. Und trotzdem skalieren deine Subscriberzahlen nicht. Und dann sagt halt jemand, ja, jetzt hier, wir finden jetzt keine Investoren, die das weiter gegenfinanzieren wollen. Und jetzt bitte mal monatlichen Beitrag irgendwie erhöhen. Und das Spannende ist es, ja, wenn man jetzt mal von den 3 Millionen 20% Churn abzieht, kommt man auf 2,5 Millionen. Wenn die alle 30 Euro zahlen, kommt man genau auf die 75 Millionen Euro brutto pro Monat, die man wahrscheinlich braucht, um die Kosten zu decken. Also daher, boah.
Ich bin etwas eingeschüchtert, denn meine Podcast-Kollegin Lea Kramer und Verena Pauster müssen einen dermaßen tollen Hinweis gegeben haben auf die Techniker Krankenkasse, dass ich mich kaum traue nachzulegen. Jedenfalls geht es darum, die Techniker Krankenkasse bietet einen Informationsservice rund um das Thema Sozialversicherung, insbesondere für Menschen, die gerade gründen. Ich kenne die Situation selber noch ziemlich genau. Als wir gegründet haben, gab es auch eine ganze Reihe von Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse, unsere eigenen, die unserer Mitarbeiter, verschiedenste Fälle, die man gerne geklärt haben möchte. Und genau dazu berät die Techniker Krankenkasse jetzt kostenlos, hat Zeit für jeden, egal ob ihr dort versichert seid oder nicht. Die wollen einfach Startups helfen und Startups natürlich auch früh kennenlernen. Es gibt dazu einen kostenlosen Rückrufservice, also ihr macht einen Termin aus, dann rufen die euch an und beraten euch rund um das Thema Sozialversicherung. Wer dazu Fragen hat, alle Infos, Social Pizza, so heißt das, Social Pizza, ein Wort, socialpizza.tk.de, unter diesem Stichwort einfach mit den Kollegen von der TK sprechen und alle Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse in Startups direkt klären. Link zum Hinweis natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast. Also wird auf jeden Fall sportlich. Übrigens noch eine ganz lustige Parallele. Wer sich das Thema DAZN näher angucken möchte, ist ja wirklich ein spannender wirklich Case Study, wie man so eine Firma aufbaut in dem Bereich. Auch da wurde ganz großes Personal aufgefahren. Der ehemalige Chef von ESPN, John Skipper heißt der, wichtige Person auch im Netflix, im Disney-Universum, weil halt irgendwie ESPN für Disney ja sehr wichtig ist. Der wurde irgendwie geholt als Chef von DAZN weltweit. Also auch da wurde versucht mit großen Namen das zu lösen. Die machen dann auch in den USA so Einzel-Events, also wo es gar nicht um Rechte geht von einzelnen Jahren, sondern für einzelne Events. Aber es ist auf jeden Fall super schwierig, das hinzubekommen. Und ich hätte am Ende gedacht, aber das ist nur meine Jugendträume, wenn ich die Chance gehabt hätte. Und der Uli Hoeneß, der hat mir hier im Podcast erzählt, er hätte am liebsten mal den Herrn Seifert zu Bayern geholt. Ich glaube, in der Situation, wo bei Bayern auch die ganze Thematik noch ein bisschen unklarer war, muss man sagen. Aber zumindest, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem Projekt und vielleicht der Rolle von Oliver Kahn heute, würde ich, zumindest der Oliver Kahn sich einen Job.
Ja, also du beziehst jetzt wieder auf das Quibi zum Quadratprojekt von Christian Seifert und Axel Springer. Ich glaube, da, wenn wir hier in 4-5 Jahren nochmal diesen Podcast noch weitermachen zusammen, werden wir da wahrscheinlich genauso genussvoll auf unsere Vorhersage zurückgucken, wie Scott Galloway auf seine in Bezug auf Quibi, ja. Du siehst ja bei der DAZN, es ist unglaublich schwierig, im Sportrechtemarkt, sozusagen, wenn man da auf der Käuferseite ist, das gegenzufinanzieren. Und da sind ja Leute mit tiefen Taschen angetreten und die was ganz Großes vorhatten, das Netflix für Sport zu bauen. Ja, und auch die haben festgestellt, dass das in einem Markt, wo halt viele Leute um diese Sportrechte bieten, unglaublich schwierig ist. Sportrechte im Free TV in den USA, da wird ja teilweise mehr geboten, als die einspielen, weil die Sportrechte wichtig sind, um dann andere Programme sozusagen dann mit diesen Zuschauern in Anführungsstrichen zu befeuern. Und das natürlich jetzt im Pay-TV ist dieses Vorgehen halt nicht möglich, sondern muss halt gucken, wie kriege ich es da halt dann entsprechend refinanziert. Und ja, das scheint halt schwierig zu sein. Ja. Und ich glaube, bei der DAZN, da ist jetzt einmal der Vorschlaghammer rausgeholt worden. Und das ist das größte Pricing-Experiment, was man so durchführen kann. Ich bin da ja Bestandskunde und da merke ich gerade, das ist alles nicht so durchdacht, denn zum einen kriege ich jetzt irgendwie immer so Pop-ups, wo drin steht, dass ich halt erst ab 1. Juli oder 1. August betroffen bin und aktuell noch gar nicht betroffen bin. Scheinbar kündigen so viele Bestandskunden, dass sie jetzt in die Gegenkommunikation müssen. Was haben sie dabei nicht bedacht? Ja, im Sommer haben sie fast keine relevanten Live-Rechte. Und dann, wenn Leute erst recht kündigen, man kann bei The Zone, wenn man auf einem monatlichen Vertrag ist, immer kündigen und aussetzen. Und dann, wenn Leute einfach mal sagen, jetzt setze ich mal Juli, August, September vielleicht einfach mal aus. Also daher, da hat man gemerkt, bei The Zone reagiert Panik und bei Herrn Seifert sozusagen, der denkt sich, Mensch, habe ich ja super verhandelt. Und bei Axel Springer, ich habe keine Ahnung, was da gedacht worden ist. Wie gesagt,
gibt es. Ich glaube, die Verlängerung der Wertschöpfungskette könnte es sein, also der Wertschöpfungskette Bild und der Reichweiten dort. Aber es ist ja einfach ein spannendes Projekt und
wenn das so einfach wäre, dann hätte man ja auch einfach sagen können: liebe Freunde von The Zone, wir liefern euch jetzt 2 bis 3 Millionen Subscriber und ihr zahlt uns dafür Cost per Acquisition von, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro. Ja, und
aber dann gehört dir das Asset nicht. Dann schicken sie das für einmalige Zahlung, den ganzen Traffic, immer zu The Zone. Und The Zone baut über die Zeit ein wertvolles Asset auf. Die wollen wahrscheinlich selber, wenn sie jetzt jemanden abstellen, der permanent über die Basketballliga, die Eishockeyliga, Handballliga schreibt, auch, dass am Ende diese ganze Traffic-Verschiebung natürlich irgendwie Asset reinfließt, das sie kontrollieren können. Ne?
Ja, aber nochmal, man hat sich ja gar nicht die Frage gestellt, ob das Produkt deutscher Basketball und deutsches Eishockey überhaupt noch eine Zukunft hat. Ja, wenn man glaubt, man kann alleine mit einem Medium ein, ich sag mal, höflich gesagt, zweitklassiges Asset ganz groß machen, dann hätte man ja auch sagen können, wir gehen jetzt mal auf die German Football League und bauen daraus einen Konkurrenten zur NFL. Ja, also, boah.
Die Metapher, die mir noch einfällt, weil ich es gerade immer sehe, dass ja auch wirklich Bild sehr stark über das Dschungelcamp berichtet, was ja bei RTL läuft, da könnte man sagen, so ein Dschungelcamp dann lieber für Bild Plus eins zu bauen, also für den TV-Sender, wäre wahrscheinlich...
Aber da ist doch auch die Frage, ist das Dschungelcamp groß wegen Bild oder greift Bild ein Thema auf, was auf RTL schon groß ist? Die Einschaltquoten beim Dschungelcamp, die waren auch schon groß, bevor Bild darüber extensiv berichtet hat. Ja. Das heißt, das ist ja mein Punkt. Die Frage ist ja immer nach der Kausalkette, nach der Ursächlichkeit. Und mein Argument war, Bild kann im Rahmen von vorhandenen Interessen Akzente setzen. Aber ich glaube nicht, dass Bild in der Lage ist, in einer zersplitterten Medienlandschaft, wo wir Fernsehsender haben, Streaming-Angebote, Social Media und so weiter und so fort, kann Bild nicht sagen, ich mache jetzt die deutsche Basketball-Bundesliga interessant. Also, wenn man das wirklich im Verlagshaus in Berlin glaubt, ja, dann sollte man mal irgendwie ein bisschen weniger Kool-Aid trinken, ja. das ist vermessen, ja. Also, sicherlich ist Bild eine sehr spannende Plattform. Aber ich glaube, ich habe es gelesen, das Bild-Abo-Produkt, ja, hat, glaube ich, was? 700.000-800.000 Subscriber. Und das ist ja die Kernmarke und unglaublich viele Artikel sind im Endeffekt in der Zwischenzeit Bild Plus. Und da hat man nicht die Millionen geknackt. Und ich glaube, das Produkt, was kostet das? Gibt es immer wieder Promotions, 5 Euro, ja. Ich weiß es nicht genau, aber ungefähr 5 Euro plus minus. So. Und jetzt sagt man halt, okay, ja, das klappt nicht, aber über unsere Plattform retten wir jetzt den deutschen Basketball.
Aber, also, ich glaube, dass, also bei Bild Plus höre ich zumindest, dass die Resonanz da immer besser wird. Das wächst ja weiter, ne? Und vielleicht sind die Zahlen auch höher als die 700.000. Vielleicht liegen sie schon noch bei ein paar Millionen. Kann ja sein.
Das ist bekannt gegeben worden vor kurzem.
Okay. Also, am Ende unseres Emergency-Podcasts ist das natürlich jetzt auch alles ein bisschen Spekulation und Theorie, aber es ist ein extrem spannendes Experiment, wo es Bock macht, als medieninteressierter Mensch oder als Marketing-, sportinteressierter Mensch das zu beobachten. Deswegen haben wir es gemacht und wir wollten ja am Ende einfach nur kurz da den Bierdeckel präsentieren und die Gedanken dazu, die wir uns per WhatsApp hin und her geschickt hätten, als quasi Art Hobby. In dem Sinne sage ich erstmal vielen Dank für die Einschätzung, Sven, und wir hören dich hoffentlich demnächst im regulären Podcast wieder, beziehungsweise passenderweise sprechen wir ja demnächst in Los Angeles mit dem Alex Steinfort, dem Gründer der NFL, natürlich dem Geschäftsführer der NFL in Deutschland, wenn wir beide beim Super Bowl sind.
Ja, und dann werden wir mal die Produktionskosten eines Super Bowls vor Ort so ein bisschen uns anschauen.
Ja, analysieren. Und, Dienstreise. Klasse Dienstreise.
Können wir nochmal, kannst du dann Herrn Döpfner ein paar Vorschläge schicken, dass du sagst einfach, Herr Döpfner, Sie haben vollkommen recht, man kann da mehr aus so einem deutschen Basketball-Bundesligaspiel machen. Also geben Sie mir einfach so ein Produktionsbudget von 2 Millionen Euro pro Spiel und ich als OMR produziere Ihnen einfach so eine geile Halftime-Show.
Also dieses Halftime-Show-Werbevideo alleine macht schon Bock auf die Reise.
Ja, aber das Video alleine hat wahrscheinlich irgendwie die gesamten Produktionskosten der Basketball-Bundesliga für ein Jahr hat das scheiß Video von der NFL gekostet. Okay.
Also ihr müsst mal googeln, bei YouTube gibt es das irgendwie, wo all die Halftime-Artists, irgendwie Eminem und Mary J. Blige und wer da alles dabei ist, Kendrick Lamar, wird auf jeden Fall eine gute Show, ist auch ein geiles Video. In dem Sinne, Sven, danke dir und bis die Tage im Flieger.
Vielen Dank, bis dann, tschüss.
Ciao, ciao. Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.